Wenn Sie die Jahreszeitenwiese erreicht haben, bleiben wir stehen. Hier kann ich Ihnen ein wenig mehr über den Werdegang meines Hausherrn erzählen. Sehen Sie die verschiedenen Statuen auf der Wiese? Das sind links und rechts von Ihnen die vier Jahreszeiten und gegenüber der Gott der Zeit, Kronos. Die hintere Figur auf der rechten Seite ist der Frühling. Der Frühling im Leben Sudermanns beginnt am 30. September 1857. Als Sohn des Landwirts und Bierbrauers Johann Sudermann und seiner Frau Dorothea wächst er mit seinen drei Brüdern in Matzicken im Memeland auf. Seine Familie lebte in ärmlichen Verhältnissen, hatte aber reiche Verwandte in Russland. So sorgte seine Mutter sich um eine gute Schulbildung und erkannte früh sein schriftstellerisches Talent. Sudermann konnte die festen preußischen Standesgrenzen überschreiten und am Gymnasium, wenn auch mit Umwegen, das Abitur 1872 in Tilsit ablegen. 1857 nimmt Hermann Sudermann in Königsberg ein Studium der klassischen Philologie, Philosophie und Geschichte auf, mit dem Ziel, Dichter zu werden. Zwei Jahre später zieht es ihn nach Berlin, in die Stadt, in die damals, so wie heute, die junge Generation strömte. Er lernt französische Grammatik und muss bald seinen Lebensunterhalt selbst bezahlen, hungert und kehrt zwei Jahre später nach Tilsit zurück. Die Rettung kommt von einem Arzt, der ihn 1880 als Hauslehrer einstellt. Sudermann verkehrt dank des Arztes in höheren Kreisen, adoptiert schnell die Umgangsformen der feinen Gesellschaft und wird salonfähig. Sein politisches Interesse und Kontakte zu sozialistischen Kreisen ermöglichen ihn, für den liberalen Korrespondenten Parlamentsberichte zu schreiben und später für das Deutsche Reichsblatt bis 1883 Chefredakteur zu sein. Doch Journalist zu werden ist nicht sein Ziel. Sudermann will hoch hinaus, er will berühmt werden, sucht aufgrund seiner einfachen Herkunft nach gesellschaftlicher Anerkennung. Er nutzt jede freie Minute und arbeitet diszipliniert an seinem literarischen Stil. Erzählungen, Novellen und sogar ein Roman entstehen in dieser Zeit. Erst 1889 schafft Hermann Sudermann mit seinem Bühnenstück Die Ehre den literarischen Durchbruch und finanzielle Absicherung. Wenden wir uns nun dem Sommer zu. Der Figur, die Ihnen links am nächsten steht. Das ist der Sommer. Das Stück Die Ehre bescherte Hermann Sudermann finanzielle Absicherung und machte ihn als Schriftsteller national bekannt. Die Werke der nächsten Jahre erzielten hohe Auflagen und wurden viel gespielt. Das Publikum feierte ihn immer und immer wieder. Schauspieler, Regisseure verehrten ihn. Der Erfolg war unbeschreiblich. 1891 heiratete Sudermann Clara Laugner, die drei Kinder mit in die Ehe hineinbrachte. Ein Jahr später kam dann auch die kleine Hede, Sudermanns erstes und einziges leibliches Kind. Im heißen Sudermannschen Sommer beschäftigten ihn immer wieder seine seelischen Tiefpunkte. Sein melancholisches Gemüt bescherte ihm erneut schwere Krisen. Immer wieder flieht Sudermann aus dem Königsberger, später Dresdner und schließlich Berliner Heim nach Paris, Rom und lebt wochenlang, ja monatelang, getrennt von seiner Frau. Viele Ereignisse in Sudermanns Leben haben ihn nachdenkliche und herbstliche Gedanken beschert. Sehen Sie den Herbst, die Figur rechts von Ihnen? Können Sie die Weintrauben und das Weinlaub erkennen? Der Erfolg ermöglichte Sudermann die Grundlage, die er für das Leben brauchte. Ein Leben, das er sich erträumt und hart dafür gearbeitet hatte. 1902 kaufte Hermann Sudermann von der Familie von Thümen das stark verschuldete Gut und den Park, in dem sie sich befinden. Die Ruhe und Abgeschiedenheit des Ortes sollten ihm einen Platz in seinem eigenen Werk geben. Er konnte leben, wie die Landadligen in seinen Erzählungen und Theaterstücken. Er baut das Schloss aus, den Park um, kauft in Italien wertvolle Kunstgegenstände, Figuren, Tabernakel, Statuen und holt sich sein eigenes Italien nach Blankensee. Mit der Flucht vor der Realität in die Kunstlandschaft der italienischen Renaissance schafft er sich sein ganz persönliches Idyll. Sein äußerliches Leben verläuft glanzvoll. Im Schloss empfängt er seine Kollegen und Freunde, liest aus Manuskripten vor und diskutiert. Seine Frau musiziert auf dem herrlichen Bechsteinflügel, der heute noch im oberen Geschoss bewundert werden kann. Gibt sich mit großzügigen Gesten einer Dame von Welt und lässt nichts durchscheinen von ehelichen Spannungen. Die Arbeit und der Drang nach Ruhm und Anerkennung lenkten meinen Herrn von seinen dunklen Gedanken ab. Ja, arbeiten und genießen. Das Wesentliche im Leben des Schriftstellers Hermann Sudermann. Genießen bedeutet für Sudermann die Schönheit der Welt, der Frauen und seiner eigenen Persönlichkeit. Er hatte es trotz seiner einfachen Herkunft ganz nach oben geschafft, hat hart dafür gearbeitet. Kein Wunder, dass die jahrelange Kritik Sudermann zutiefst kränkte. Er sah sich verschmäht, der Lächerlichkeit preisgegeben. Die Arbeit half ihm immer wieder, seine persönlichen Nöte, Verfolgungswahn und Angstzustände zu bekämpfen. Der Winter in Sudermanns Leben beginnt. Die Statue links hinter dem Sommer. Am Ende seines Lebens kann Sudermann 1917 mit der Herausgabe der litauischen Geschichten dauernde Anerkennung erlangen. Sudermann gehört am Ende seines Lebens zu den bedeutendsten deutschen Dramatikern. Sein Name ist in fast allen europäischen Ländern bekannt. Seine Dramen wurden in London an verschiedenen Theatern gleichzeitig auf Deutsch, Englisch und Italienisch aufgeführt. Seine Werke wurden in allen Weltsprachen übersetzt. Sie erreichten astronomische Verkaufszahlen. 39 Filme mit Sudermanns Werken werden von Millionen Menschen in Deutschland, den USA, Mexiko, Italien und England gesehen. Die besten Schauspieler seiner Zeit reißen sich um die Rolle der Magd an Heimat. Trotz dieser Erfolge und seines Reichtums verfolgen Sudermann sein ganzes Leben lang Verzweiflungsanfälle. Heute ist Sudermann vergessen. Die Zeit hat es nicht geschafft, das durch Kritik geschaffene Urteil über Sudermann zu überwinden. Sehen Sie die Figur Ihnen gegenüber? Mit dem Stundenglas und den Flügeln. Kronos, der Gott der Zeit. Sudermann starb äußerlich glücklich, innerlich leidend und bis zum Ende produktiv. Er starb am 21. November 1928 nach einem Schlaganfall mit darauffolgender Lungenentzündung mit 71 Jahren in Berlin. Er schuf insgesamt 30 Dramen und 12 Romane, die allesamt beim alten Goethe-Verlag Cotter in Stuttgart erschienen. Liebe Gäste, lassen Sie uns ein wenig dem verwunschenen Gartenreich mit den Skulpturen, antiken Göttern, Brücken, gewundenen Wasserläufen des Parkes widmen. Ein nobles Ensemble, das ähnlich wie Sudermanns Werk mit viel Aufwand und Geld jahrelang komponiert und inszeniert wurde. Hierzu gehen wir den kleinen Weg um die Jahreszeitenwiese entlang. Links herum, am Sommer vorbei, biegen kurz hinter dem Winter rechts auf die Hauptallee, die den östlichen und den westlichen Park verbindet, ein. Unser nächster Haltepunkt ist die zweite Brücke, die Bogenbrücke, auch Johannesbrücke genannt. Seit 1897 fand Hermann Sudermann mit Blankensee, umgeben von Wiesen und Weihern, einen Zufluchtsort vor den Kritikern und hielt sich hier fast jeden Sommer auf. Ein Ort, der ihn fernab von Berlin an seine Heimat, das Memeland, erinnerte. Das Schloss und der Park gehörten damals Viktor von Thümen. Die Thümens, ein sächsisches Adelsgeschlecht, residierten seit dem Ende des 14. Jahrhunderts in dem nach ihnen benannten thümenischen Winkel. Das Familienwappen können Sie heute noch an der Eingangsfront auf der Südseite im Giebelfeld über dem Balkon erblicken. Es war lange eine kursächsische Enklave und dem Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I. ein Ärgernis. Seine Soldaten flohen regelmäßig über die Nieblitzbrücke nach Sachsen. Auf den Fundamenten einer frühdeutschen Burg wurde hier unter dem kursächsischen Hauptmann Christian Wilhelm von Thümen 1701 ein barockes Landschloss erbaut und seitdem mehrmals umgebaut. Die geschwungenen Alleeachsen, die zahlreichen Vegetationsflächen und die ausgewogenen Schwünge der Wege haben es meinem Herrn angetan. Er wollte das Leben eines Landadligen führen. Die Sorte Mensch, die reichlich seine Romane und Theaterstücke bevölkert. Er pachtete zunächst den Landsitz und kaufte ihn 1902. Meine Damen und Herren, Sind Sie nicht auch meiner Meinung, dass sich der Schlosspark höchst idyllisch in die Niederung des kleinen plätschernden Flusses der Nieblitz einfügt? Das ist die Handschrift des berühmten königlichen Gartendirektors Peter Joseph Linné. Ich weiß aus erster Hand, dass er 1832 die Grundlagen und die Entwürfe für den Park schuf. Viele dieser Ideen wurden nicht verwirklicht und Herr Sudermann schuf mit seinem Architekten Otto Stahn ein Ensemble aus Linnéschen Strukturen und eigenen Skulpturen. Sie müssten mittlerweile die Johannesbrücke erreicht haben. Am besten, wir bleiben auf der Bogenbrücke stehen und genießen den gemütlichen Ausblick.